Also wir müssen ja nicht nur tagsüber fotografieren, wir können auch nachts fotografieren. Mhm. Und wenn wir auf einmal einen Schwan oder eine Ente irgendwie auf dem Fluss oder See schwimmen haben und die Silhouette von diesem Vogel letztendlich im Schein der Straßenlaternen ablichten, das macht das gleich zu einem besonderen Bild. Mhm.
Reingezwitschert. Der Vogel-Podcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 20. Folge. Wir haben ein kleines Jubiläum von Reingezwitschert. Hallo Martin, ich freue mich sehr, dich zu sehen.
Hallo Fabian, ich freue mich auch, dich zu sehen, denn wir sind seit langem mal wieder im Studio.
Das stimmt, ich glaube seit Herbst oder seit Sommer sogar. Ne?
Seit vor Honduras. Honduras, genau. Ja. Mhm.
Und wir sind nicht alleine. Wir sind heute zu dritt und es freut uns sehr. Wir haben den one and only Chris Kauler, Fotograf, hier bei uns im Studio. Chris, schön, dass du da bist.
Vielen Dank und hi zusammen.
Die Wahl des Gastes lässt schon vermuten, was wir heute machen. Es wird heute um das Thema Vogelfotografie gehen. Und bevor wir loslegen, ihr kennt das, es gibt eine Zuschauerfrage, es gibt Vogelnews und dann steigen wir ein in das Thema Vogelfotografie. Ich habe noch eine Kleinigkeit, Martin, vorbereitet. Und zwar, es ist die 20. Folge. Ich dachte, es ist ein Jubiläum und ein Start von einer unnötigen kleinen Idee. Und zwar gibt es einen kleinen Funfact zu der Zahl 20. Das ist die maximale Eianzahl eines Rebhuhns. Und damit, das Rebhuhn ist eine oder ist der europäische Vogel, der die meisten Eier legt.
Schöner Funfact. Ja, schön, gefällt oder? Mir. Können wir fortführen.
Ja, sonst alles gut bei euch. Können wir loslegen?
Jo, ich bin ready.
Dann würde ich sagen, starten wir mit der Frage. Von Hannelore kam die per Mail Mitte Januar. Und es ging um Vogeltränken im Winter. Ich lese vor, finde ich eine super spannende Frage. Vor einiger Zeit wurde im TV berichtet, dass man Vögeln bei Frost Wasser in ein Gefäß über einem zum Beispiel Teelicht hinstellen soll, damit es nicht gefriert und die Vögel nicht verdursten. Nun meine Frage, Martin, magst du die Frage vorlesen?
Wir machen das so interaktiv. Gerne. Die Vögel baden auch sehr gerne. Besteht nicht die Gefahr, dass sie durch das nasse Gefieder erfrieren würden?
Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar kann man erstmal sagen, Vögel müssen täglich trinken. Das machen sie in der Regel durch Tauwasser, durch Pfützen, durch aber auch die Nahrung, die sie fressen, nehmen sie Wasser auf. Aber, und jetzt kommt der Punkt, sie müssen auch regelmäßig baden, auch wenn es kalt ist, um ihr Gefieder sauber zu halten. Jetzt aber die Entwarnung, es besteht keine Gefahr, dass die einfrieren, weil ein Vogel fettet sein Gefieder ein und macht es so, also imprägniert es quasi, wenn ihr eine neue Jacke kauft, da steht Wassersäule, keine Ahnung was. So ist es ungefähr mit dem Vogelgefieder. Also das Wasser perlt ab und das Gefieder wird somit nicht richtig nass und kann dann nicht gefrieren. Und da Vögel ja sowieso baden müssten, müssten sie teilweise lange Strecken fliegen. Und Schnee baden sie auch ganz gerne, wenn Schnee liegt. Oder auch, das ist nicht so gut, dass sie Schmelzwasser trinken vom Straßenrand, weil eine Straße ist wärmer, da schmilzt das Wasser. Und könnt ihr euch vorstellen, was das Problem ist?
Die Salzlauge.
Genau, da nehmen sie viel Salz auf und das kann gefährlich sein für den Vogel. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine gute Idee, eine Tränke anzubieten, wo der Vogel trinken und baden kann. Und man kann da ganz einfach einen, zum Beispiel ein Grablicht, die brennen, glaube ich, 15 Stunden, drunter stellen. Das Wasser sollte nicht zu tief sein, so 5 cm ist eine gute Wassertiefe. So eine raue Oberfläche haben sie ganz gerne.
Und achtet auch darauf, dass es kein Plastikuntersetzer ist, sondern richtig, aus Ton, damit es da nicht anschmirkelt von der Flamme vielleicht.
Fütterst du die Vögel eigentlich?
Daheim habe ich nicht die Möglichkeit. Okay. Nee, aber ich würde gerne, ja.
Ja, geht mir auch so. Okay, gut. Ich würde sagen, weil das ein bisschen längere Frage war, gehen wir mal direkt zu den Vogelnews.
Die Vogelnews.
Wir haben heute 3 mitgebracht. Eine ein bisschen inhaltlich und 2 ein bisschen so nice to know. Also Martin, du hast die Ehre mit der ersten Vogelnews.
Ja, ich fange mit der Stunde der Wintervögel an. Die ist ja nun mittlerweile vergangen. Also am ersten Wochenende im Januar hat ja der NABU zum Zählen aufgerufen und der LBV in Bayern auch. Es war die 14. Stunde der Wintervögel und bundesweit haben fast 130.000 zum heutigen Stand Vogelbegeisterte mitgemacht und über 3 Millionen Vögel gemeldet. Und wie soll es anders sein, die Top 3 sind natürlich vergeben an erster Platz.
Ja. Was denkst du, Chris?
Haussperling.
Und wer kommt danach?
Kohlmeise.
Mhm. Richtig.
Und die dritte Position?
Vielleicht sogar die Amsel.
Nee. Nicht ganz. Blaumeise.
Okay.
Und genau. Es ist ein Nicht-Singvogel in den Top 10. Habt ihr eine Ahnung, welcher das sein könnte?
Ist fast immer in den Top 10, glaube ich.
Sperber?
Nee. Das Täubchen.
Das Ringeltäubchen.
Ah, okay. Ja, gut.
Genau. Und es ist dieselbe Rangfolge wie letztes Jahr, wenn du das so sagst. Ja, die letzte. 23 auch.
Und insgesamt wurden über 160 Vogelarten gemeldet, was, glaube ich, relativ gut ist.
Ja.
Da waren noch ein paar Seltenheiten bei, aber auf die gehe ich gleich nochmal ein. Spannend war natürlich an dem Wochenende, falls ihr euch erinnert, es gab so einen kleinen Wetterumschwung. Also es hat ja die Woche zuvor viel geregnet. Es gab Hochwassergefahr in vielen Teilen Deutschlands. Aber es kam dann zum Wochenende so eine Kaltfront rein. Und gerade in die Nordhälfte Deutschlands hat davon profitiert, sage ich mal. Denn da fiel nämlich Schnee am Freitag. Mhm. Und das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass bestimmte Vogelarten gesehen wurden, häufiger als sonst, und dass auch wir viel mehr Leute mitgemacht haben. Also spannende Arten waren zum Beispiel, wir hatten mehr Wintergäste anscheinend, also Birkenzeisig plus 166%, Seidenschwänze plus 51%, Ehrenzeisige plus 33% und wir hatten auch noch Wintergoldhähnchen 20% mehr und Tannenmeisen 16% mehr.
Es war Wahnsinn. Wirklich sehr, sehr kalt im Norden, also bis zu minus 25 Grad oder sowas in Schweden und Finnland. Und Martin hat es ja gerade schon gesagt, das sind so typische nordische Wintergäste, die dann runterkommen zu uns nach Mitteleuropa. Aber man darf nicht vergessen, auch Vögel, die bei uns quasi normal und auch Standvögel sind oder Teilzieher, sowas wie die Kohlmeisen, die Buchfinken, aber auch Eichelhähre. Das sind im Winter nicht unbedingt oder wahrscheinlich sogar nicht die gleichen Vögel, die wir im Sommer sehen. Das heißt, wenn wir viele Meisen im Garten haben, sind das wahrscheinlich auch Meisen aus dem Norden, aus Skandinavien, aus, weiß ich nicht, aus Polen, was weiß ich.
Mhm.
Also kalte Winter sorgen dafür, dass man mehr Vögel sieht auch meistens, weil das viele Neusche Gäste sind.
Interessant war übrigens auch, es wurden sehr viel mehr Kraniche gemeldet als im Vorjahr, was aber nicht daran liegt, dass die Kraniche vielleicht in ihrer Population plötzlich einen Zuwachs hatten, sondern es lag einfach daran, dass die Wetterbedingungen viele der Kraniche, die noch bei uns in Deutschland waren, dazu animiert haben, vielleicht doch noch ein bisschen weiter nach Westen oder Süden zu fliegen. Ja, und vielleicht noch ein paar interessante Sichtungen, die gemeldet wurden. Ein Schwarzstorch aus der Region Karlsruhe. Der wurde auch verifiziert. Also wir haben auch ein Bild gesehen.
Ja.
Einige Girlitze wurden gemeldet. Das sind ja eigentlich Zugvögel auch. Und zweimal der Waldtrapp.
Ja, sogar konnte mit den Ringen sogar das Individuum bestimmt werden. Beim einen weiß ich es noch, das war Roberto.
Roberto. Ja, und natürlich auch ein paar ausgebüxte Kandidatenarten, wie zum Beispiel Wellensittiche oder Kanarienvögel. Also eine alles in allem sehr erfolgreiche Zählaktion. Ja,
ja, ich finde auch schön, dass man das wirklich in diesen Daten auch sehen kann, dass das, was passiert. Martin hat auch schon angeteasert, wir haben für diese seltenen Arten auch Belege. Also die Daten werden durchaus nochmal durchgeguckt, um zu gucken, okay, nicht, dass da jetzt irgendwie 20 Papageitaucher dabei sind und keine Ahnung, 5 Schneeäulen. Okay, 2 News haben wir noch.
Fabian,
und
geht los.
Ja, da gehe ich jetzt einmal durch und versuche mich dabei nicht zu verrennen, weil das liebe ich eigentlich. Okay, News Nummer 2. Schlaues Fernglas. Und zwar hat Swarovski letzte Woche in Las Vegas ein neues Fernglas vorgestellt. Also, wenn ihr die Folge hört, vielleicht schon vor 2-3 Wochen. Es handelt sich um das Swarovski AX Visium. Ne? Der Name ist Swarovski. Es handelt sich nicht um einen Edelstein-Klunker oder ähnliches, sondern die haben auch eine Optiksparte. Und diese Neuheit ist so besonders, weil da sozusagen steckt quasi ein ganzes Smartphone drin mit einer automatischen Erkennung, mit allem Möglichen. Also dieses Fernglas, man kann da durchgucken, man guckt nicht auf dem Screen, man guckt durch ein normales Fernglas, aber es ist auch eine Kamera drin und diese Kamera nimmt die Sachen auf, wenn man möchte, und das, was du siehst, hast du im Live-View, da kommt so ein Rahmen drum und dann sagt dir dieses Fernglas, was für ein Vogel das ist. Also du siehst quasi live, guckst einen Vogel an, es lädt kurz ein paar Sekunden, Millisekunden, und dann steht da, keine Ahnung, Seidenschwanz oder so. Das ist schon echt wirklich verrückt. Und dazu, also es kann 8000 Vögel über Merlin bestimmen, 300 Säugetiere und auch hunderte Schmetterlinge und Libellen. Das hat Sunbird Images, eine Firma aus Deutschland, da reingebaut. Und wir wollen hier jetzt keine Werbung machen. Es ist auch ein teures Ding. Also 4000 Mäuse kostet das Teil. Aber es ist schon wirklich verrückt, wie sich so diese, ja, die smarte Vogel, das smarte Birding entwickelt.
Mhm.
Das wollten wir gerne mit euch teilen. Okay, letzter Punkt. Ich weiß nicht, frage ich mal, seid ihr Lego-Fans?
Nicht mehr.
Nicht mehr. Okay.
Fan wäre übertrieben, aber hin und wieder doch gern mal.
Ja. Mhm. Ja. Investiert ihr auch in Lego? Ich kenne Leute, die kaufen sich so Sets. Naja, wie auch immer, soll jetzt auch keine Werbung werden. Ich meine, es ist immerhin ein Plastikprodukt. Auch ich meine, Lego versucht sich ein bisschen zu bemühen, das irgendwie, keine Ahnung, das Zuckerrohr zu bauen, ein bisschen nachhaltiger zu machen. Aber es ist immer noch das braucht viel Energie, deswegen hier keine Werbung. Aber wir fanden das trotzdem schön und wollten das gerne einmal vorstellen, weil Lego hat ein neues Set für Vogelliebhaber vorgestellt, und zwar den Lego Eisvogel. Das ist jetzt der zweite in der Vogelreihe. Das erste war ein Papagei. Und das kommt am 1.2., also auch am Release hier unserer Podcast-Folge, kann man dieses Vogelset kaufen, wenn man möchte. So, genug davon. Ich würde sagen, wenn ihr noch was wissen wollt, wie immer, guckt in die Shownotes, da haben wir euch alles verlinkt. Und jetzt steigen wir ein mit Chris, mit Martin in das Thema Vogelfotografie.
Thema der Woche.
Kommen wir mal zum Thema der heutigen Episode. Lieber Chris, hallo nochmal.
Hi zusammen.
Ja, es geht ja heute um Vogelfotografie. Fabian hat es gerade nochmal schön akustisch untermalt. Genau, das war der Shutter oder wie nennt man es im Deutschen?
Der Verschluss.
Der Verschluss, genau. Ja, Vogelfotografie und Chris. Das geht Hand in Hand.
Das geht nicht nur Hand in Hand, sondern man muss echt sagen, deine Fotos sind wirklich, wirklich super.
Danke.
Du hast viele motiviert dadurch, du hast Preise gewonnen. Das könnte man noch eine Weile so weiterführen. Chris, sag vielleicht einfach mal ein paar Worte zu dir. Wo kommst du her?
Ich komme aus Hessen. Ich bin mittlerweile professioneller Wildtierfotograf, habe mich unter anderem auf die Vogelwelt spezialisiert. Das ist schon immer so mein großes Steckenpferd gewesen, war auch lange Zeit von Herzen aus Orni.
Ja.
Und war viel Vögel gucken und da kam halt auch das eine zum anderen. Und man will halt schon immer auch die Seltenheiten oder einfach die Vogelarten dokumentieren. Und da ist es natürlich praktisch, eine Kamera dabei zu haben.
Also bist du quasi von dem Vogelgucken zur Fotografie auch gekommen?
Ich bin von der Naturbeobachtung letztendlich zur Fotografie gekommen, ja.
Können wir nicht sagen, es waren die Vögel?
Na klar, es waren ausschließlich Vögel.
Es waren mal wieder die Vögel, ja. So.
Insbesondere Eulen. Also das muss ich auch wirklich sagen, Eulen waren schon immer eine riesen Passion fast schon.
Aber auch eine schwierige Gruppe zu fotografieren, kann ich mir vorstellen.
Obwohl, wenn man weiß, wo sie übernachten.
Man muss sich einarbeiten.
Ja.
Und manche Eulenarten sind auch tagaktiv. Gerade in Skandinavien ist das super einfach. Man fährt durch die Gegend, man hat eine Sumpfeule am Straßenrand sitzen. Mhm. Das kann super einfach sein. Kann teilweise einfacher sein als jetzt andere Vogelarten. Mhm.
Wenn ich jetzt schon denke, Mensch, die Eulen, das ist ja echt ein spannendes Feld. Können wir das schon teasern, Martin? Jetzt habe ich schon gemacht. Ja. Die nächste Folge wird möglicherweise eine Eulenfolge.
Chris, ich habe mir ein kleines Spiel ausgedacht. Fabian weiß nichts davon, aber Fabian, vielleicht kannst du den Showmaster spielen und vielleicht 30 Sekunden stoppen, wenn du das hinkriegst. Ich dachte mir, vielleicht können wir in der Manier eines kleinen Speed-Datings, kann ich dir ein paar Fragen stellen und du musst so spontan wie möglich darauf antworten.
Na klar.
Okay, Martin, das ist ja richtig aufgefahren. Okay.
Und mal gucken, ob ich die alle unterkriege in 30 Sekunden. Du sagst, wann es losgeht.
Auf die Plätze, fertig.
Chris, Spatz auf der Hand oder Taube auf dem Dach?
Spatz auf der Hand.
Gartengrasmücke oder Bienenfresser?
Bienenfresser.
Rostflügeldrossel oder Rotdrossel?
Rotdrossel.
Vision oder Zufall?
Vision.
Kunst oder Dokumentation?
Kunst.
Zoom-Objektiv oder Festbrennweite?
Festbrennweite.
Handyfoto oder gar kein Foto?
Handyfoto.
Löschen oder behalten?
Behalten.
Digital oder Print?
Digital.
Klirrend kalter Winter?
Ende.
Oh, Mist.
Cool, ja. Martin.
Ja. Also ich denke, auf einige der Punkte werden wir noch eingehen. Mhm. Aber das gibt vielleicht uns und den Zuschauern, den Zuhörenden, schon mal ein kleines Bild davon, wie du so tickst.
Fand ich schön, Martin. Sehr cool.
War überraschend, ja. Aber war cool. War wirklich cool.
Ich möchte noch eine Sache oder zwei Sachen über dich sagen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bist du zu bescheiden, um es selbst zu sagen. Einmal, es handelt sich bei dir um einen Autoren auch. Muss man sagen. Mittlerweile 3 Bücher und wie ich hörte, ist das vielleicht noch nicht Ende.
Genau, also mittlerweile habe ich 3 eigene Bücher, komplett eigene Bücher rausgebracht über die heimische Tierwelt. Also da werden natürlich sehr, sehr viele Vögel belichtet, aber auch mal ein paar Insekten oder Säugetiere. Und davor war ich auch Co-Autor von mehreren Büchern, aber seitdem ich das eben wirklich Vollzeit mache und ausübe, verlege ich letztendlich oder produziere ich meine eigenen Bücher und mache das über einen Verlag dann.
Sehr cool.
Aber viele, die interessiert sind, können ja deine Bilder auch auf Instagram sehen. Da bist du ja unter deinem Namen zu finden, Chris Kauner.
Genau,
ne?
Ganz genau.
Und du hast ja mittlerweile schon eine Followerschaft von über 75 oder fast 75.000, was echt erstaunlich ist. Also schön, Gratulation auf jeden Fall.
Danke.
Lohnt sich da wirklich mal vorbeizugucken. Ganz tolle Sachen, ganz tolle Wintermotive auch. Wir sind ja gerade im Winter sozusagen und ich weiß, ihr wart ja gestern unterwegs und zusammen, um zusammen zu birden und zu fotografieren. Was habt ihr denn so gesehen?
Magst du anfangen?
Ja, klar. Also wir sind in die Stadt gegangen, weil oft ist es so, dass man jetzt, ja, wenn man auf die Felder schaut, da ist einfach nichts. Es ist karg und es lohnt sich dann durchaus mal in die Städte zu gehen, gerade in die Bereiche, wo auch ein bisschen Wasser zu sehen ist, weil das zieht einfach Vögel an. Wir waren jetzt in der Innenstadt, da findet man halt auch häufigere Vogelarten, wie jetzt Tauben, Spatzen, Krähen. Und auch die lohnen sich einfach mal zu fotografieren. Und deswegen, ja, das war der Grund letztendlich, weswegen wir mitten nach Berlin gegangen sind auf den Alexanderplatz. Und anschließend waren wir dann nochmal bisschen außerhalb unterwegs, um da einfach in den Schilfbereichen nach Vögeln zu suchen.
Mhm. Da hast du den Star des Tages gestern vergessen. Der war nämlich natürlich auf dem Alexanderplatz sehr, sehr schön zu fotografieren.
Also den buchstäblichen Star
des Tages. Den buchstäblichen Star, ja. Und wir haben noch beim, als wir da im Schilfgebiet waren, haben wir noch eine Bartmeise gesehen, das war sehr schön.
Mhm,
und
schön.
Trompetergimpel.
Ja,
ah, richtig cool.
Tatsächlich, gehört und gesehen oder was zuerst?
Beides. Beides. Sie sind geflogen, ja. Und dann hat man so ein bisschen das Tröten gehört.
Ja, schön.
Und eventuell noch ein Zwergschwan gehört.
Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Also bei dem Trompetergimpel handelt es sich um eine russische Unterart wahrscheinlich, mhm, von dem Gimpel. Oder zumindest eine Form, die ja so einen süßen Tröterruf macht. Aber da werden wir vermutlich noch was hören, denke ich.
Chris, wenn du dich so an deine Fotos zurückerinnerst, du hast ja wahrscheinlich viele Wintermotive auch. Was ist denn so dein beliebtes oder dein persönliches Highlight an Winterfoto von einem Vogel?
Da muss ich erstmal überlegen. Es gibt viele Momente, die einfach unfassbar schön waren, auch an der Vogelfütterung. Also für mich muss es kein seltenes Motiv sein. Eine Goldammer im Schnee sieht einfach unfassbar gut aus. Ja. Ein Gimpel im Schnee sieht unfassbar gut aus. Ja. Das ist so die Art, der jage ich schon seit Jahren hinterher. Ich kriege den Gimpel nicht an der Fütterung. Das ist irgendwie unmöglich. Beziehungsweise kommt er dann, wenn ich halt nicht da bin. Aber das intensivste Erlebnis war halt dann doch tatsächlich der Habichtskauz im Schnee.
Wo war das?
In Österreich. Also ich habe in Österreich meinen Master gemacht und habe mit den Wissenschaftlern bei der Habichtskauz-Wiederansiedlung mitgearbeitet und damit geholfen, das Projekt auch fotografisch unterstützt. Und durch diese Zusammenarbeit hat man halt auch die Tiere letztendlich kennengelernt und dann Möglichkeiten bekommen, die ja auch immer noch sehr viel Aufwand benötigen. Aber ohne diese Zusammenarbeit wären halt die Bilder auch gar nicht möglich gewesen. Und dann halt dieser Habichtskauz, nicht allzu groß, aber in der Winterlandschaft im Buchenwald, das sah schon gut aus.
Das ist natürlich auch ein sehr seltenes Motiv. Ne? Also da kommt man nicht an jeder Ecke zu, ja, sag ich
ja
mal.
Ja.
Ich finde, Schnee macht auch einfach, macht aus allem, was vorher grau war, eine
ja
schöne Landschaft. Mhm. Man kann mit Überbelichtung irgendwie schön arbeiten. Ja. Und fallende Schneeflocken sind natürlich toll. Aber man muss bedenken, man friert sich auch echt den Arsch ab, wenn man da sitzt. Ich weiß nicht, wenn du da sitzt, hast du dann so weiße Tarnklamotten an oder wie können wir uns das vorstellen? Ein Wärmekissen irgendwie dabei?
Kommt einfach auf die Art drauf an und wo man ist. Also jetzt in Berlin in der Stadt sieht es halt ein bisschen komisch aus. Da verzichte ich meistens drauf. Aber in der Natur passiert es durchaus. Oder auch noch ein schönes Beispiel sind zum Beispiel die Bergfinken. Also gerade im Winter haben wir riesige Schwärme von Bergfinken. Und letztes Jahr hatten wir auch im Zentrum von Deutschland einen riesen Schlafplatz. Und da zu fotografieren, wenn man ein bisschen außerhalb steht, braucht man auch keine Tarnung. Das ist einfach unfassbar faszinierend.
Mhm. Hast du ein paar Tipps für die Fotografie im Winter? Weil es gibt ja schon so ein paar Herausforderungen, sage ich mal, im Winter. Lichtverhältnisse sind vielleicht nicht immer so gut oder es wird früh dunkel. Was würdest du da Leuten an die Hand geben?
Ich würde in die Stadt gehen. Also das ist immer am einfachsten, weil die Tiere kennen den Menschen einfach. Sie haben weniger Scheu und das ist schon mal viel einfacher, mit den Tieren zu arbeiten. Und dann können wir auch aktiv Stadtlichter mit einbeziehen. Also wir müssen ja nicht nur tagsüber fotografieren, wir können auch nachts fotografieren. Mhm. Und wenn wir auf einmal einen Schwan oder eine Ente irgendwie auf dem Fluss oder See schwimmen haben und die Silhouette von diesem Vogel letztendlich im Schein der Straßenlaternen ablichten, das macht das gleich zu einem besonderen Bild.
Mhm.
Es transportiert eine ganz andere Stimmung. Und das ist aber letztendlich ein relativ einfaches Foto.
Das habe ich gestern gelernt, möchte ich dazu sagen, als wir zusammen unterwegs waren. Ein Backwerk oder ein Dönerladen machen sich top im Hintergrund. Also es war, muss ich vorstellen, vorne so der Spatz oder der Star und im Hintergrund diese ganzen beleuchteten Brötchen und diese so Wärmelampen oben und das sah echt toll aus. Also war
ja, wenn es dann schön unscharf ist noch der Hintergrund.
Genau.
Ne?
Genau. Also da versuchen mit... Es braucht nicht so viel Brennweite, so 300, 400 Millimeter und dann offenblendig arbeiten, dass der Hintergrund wirklich schön unscharf wird. Und wenn man dann wirklich so einen Lichtfleck hat, also wir hatten jetzt wirklich so einen Drehspieß da im Hintergrund, der leuchtet einfach, das sieht toll aus.
Schönes Motiv, ja.
Für alle Zuhörenden, die sich nicht so damit auskennen, eine offene Blende heißt, dass diese Zahl möglichst klein ist. Wenn die Zahl möglichst klein ist, ist die Öffnung von der Kamera ziemlich groß und viel Licht kann in die Kamera. Dafür ist nur ein kleiner Bereich, also die Tiefenschärfe ist sehr klein, was wir eben genau wollen in diesem Fall mit einem scharfen Vogel. Ein kleiner Bereich, das Auge soll, ne? Auge,
genau.
Zentrum soll scharf sein und der Hintergrund verschwimmt.
Ja.
Und eine schöne Sache von gestern noch, Chris war total professional, so, ne? Mit seiner Kamera, Fotorucksack, warm eingepackt. Ich kam gerade aus Münster angereist, hatte so zwei Rucksäcke, übelst schweres Gepäck Und ja, dann wuselte ich so dazwischen her, dann hat mich noch eine Taube angekackt.
Das war wirklich, Klassiker.
Aber es war sehr schön und ich habe auch ein paar hübsche Bilder machen können.
Ich finde übrigens ganz interessant, es gibt ja so ganz unterschiedliche Motivationen, warum man Vögel fotografiert. Also wir hatten es ja schon gesagt, du fokussierst dich eher so auf den künstlerischen Aspekt. Ne? Aber es gibt ja auch viele Leute, die das als Dokumentationsmittel nutzen. Also ich zum Beispiel, weil ich will schnell festhalten, okay, welcher Vogel ist das? Zum Nachbestimmen vielleicht später. In dem Zusammenhang auch dieser Hintergrund der Unschärfe, weil der macht zum Teil einen echt großen Unterschied. Ne? Also der Vogel tritt viel mehr hervor und der kommt viel mehr in den Fokus. Ja. Und auch so Stichwort goldener Schnitt und so weiter spielt wahrscheinlich auch ganz oft eine Rolle, auch wenn unbewusst, also dass man bestimmte Proportionen wahrt oder der Vogel nicht direkt im Zentrum sitzt im Bild. Also das alles könnt ihr natürlich auch mitdenken oder versuchen, vielleicht ein bisschen zu trainieren.
Ja. Wo sollte der Vogel sein im Bild?
Ja, das, die Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja. Aber klar, goldener Schnitt ist ganz, ganz wichtig. Man muss aber natürlich auch schauen, wie sind die Strukturen vor Ort. Mhm. Also wir wollen letztendlich auch leitende Linien zum Motiv haben. Und je nachdem, welche Brennweite, welches Objektiv wir haben, müssen wir auch ein bisschen anders denken. Und da müssen wir einfach loslegen und gucken, wie schaut das erste Bild aus. Und dann können wir das nochmal ein bisschen analysieren auf der Kamera. Und dann können wir uns ein bisschen anpassen. Und das ist halt auch wieder das Schöne an der Stadt. Wir können einfach mal nach links oder nach rechts gehen. Wenn wir jetzt in der Wildnis sitzen und da unser Tarnversteck haben, dann können wir uns nicht mehr bewegen. Deswegen, also für jeden Anfänger, der sollte in die Stadt gehen und da einfach mal gucken.
Apropos Kunst, kennt ihr den Künstler aus Spanien, Xavi Bu? Ich weiß nicht, ob man den so ausspricht.
Nee.
Der hat ein Projekt, das nennt sich Ornithographies, glaube ich. Ganz tolles Kunstprojekt. Also er macht sowas wie Langzeitaufnahmen oder so, also zusammengelegte Fotos von fliegenden Vögeln.
Mit den Seglern?
Genau, mit den Seglern oder mit Staren, die, was ich, plötzlich aus einem Baum alle auffliegen und dann hat man sowas wie so ein Schlier. Ja. Also ganz tolle Bilder. Schaut euch das mal an. Xavi Bu, also X-A-V-I.
Ja.
Kann ich nur empfehlen. Ganz toll anzuschauen.
Ja. Ist noch ein Punkt zu dem Vogel im goldenen Schnitt, also so im Randbereich und meiner Erfahrung nach, er sollte ins Bild gucken. Würde ich sagen, als Laie jetzt.
Meistens, ja. Also Blickkontakt ist natürlich ganz wichtig.
Ja.
Und das zieht den Betrachtern dann auch wieder in Bann. Aber natürlich kann man auch, wenn man den Vogel jetzt links unten in die Ecke setzt und er schaut ins Bild hinein, kann auch gut wirken. Also das sind halt wirklich so Ausnahmen. Man muss einfach ein bisschen experimentieren und gucken.
Ja, nee, ich denke, ins Bild reingucken war so meine Devise immer. Yeah. Aber manchmal ist es auch schön, wenn er irgendwie gerade sich so rausbewegt.
Würdest du sagen, dass Vögel eine Herausforderung sind im Vergleich zu anderen Tieren vor der Kamera?
Ich finde sie, dadurch, dass sie so artenreich sind und auch zahlreich vorkommen, einfach. Aber natürlich, je nachdem, welche Art du fotografieren willst, kann es sehr, sehr anspruchsvoll sein.
Mm. Und sagen, gehen wir mal ein bisschen auf die technische Seite vielleicht ein. Also was würdest du, sage ich mal, Anfängerinnen oder Laien, die vielleicht mit der Vogelfotografie anfangen wollen, was für Tipps würdest du denen an die Hand geben von der technischen Seite?
Nutzt das Equipment, das ihr schon habt.
Mhm.
Und nutzt es erstmal voll aus. Weil oft ist man so, man sagt, ja, ich brauche mehr Brennweite, ich brauche ein besseres Objektiv. Aber das ist gar nicht so der Fall. Also gestern habe ich auch mit dem schlechteren Objektiv im Vergleich von uns fotografiert. Und da ist auch ganz, ganz viel möglich mit. Man muss sich halt Motive suchen, die dann letztendlich auch wieder passen zum Objektiv. Und wenn es nicht so lichtstark ist, dass die Blende halt relativ klein ist, die Offenblende, dann kann man trotzdem auch noch kreative Bilder machen. Man kann zum Beispiel mitziehen. Da muss man sowieso eine kleine Blende nehmen.
Also du meinst mit der Bewegung des Vogels folgen.
Genau, so dass das Umfeld verschwimmt, aber der Vogel scharf ist. Da hat man ganz viel Ausschuss dabei. Aber auch das kann man natürlich mit so einem Equipment machen. Sehr einfach sogar. Das ist meistens besser. Und man kann da einfach auch ganz viel experimentieren. Die klassischen Aufnahmen sind natürlich auch möglich. Aber auch da ist es halt wieder, man braucht ein Motiv. Und da sollte man durchaus in die Stadt gehen, finde ich. Das ist wirklich am einfachsten. Da gibt es Motive. Man ist nicht so frustriert. Weil wenn wir jetzt wirklich gerade im Winter in den Wald gehen, das wird schwierig. Da haben wir vielleicht mal ein paar Tannenmeisen, ein paar Goldhähnchen. Aber die sind so weit weg, die sind immer in den Baumkronen. Da ist man schnell frustriert. Und in der Stadt, ja, da hat man Motive. Auch wenn es in Anführungszeichen nur eine Taube ist.
Das Vogelfüttern könnte auch eine gute Option sein, sich da mal auf die Lauer zu legen.
Ja.
Es auch einfach zu genießen, dabei zuzuschauen und vielleicht hier und da mal einen guten Schnappschuss zu machen.
Also Vogelfütterung macht auch einfach Spaß. Einerseits das Beobachten und natürlich dann auch das Fotografieren. Und wenn die Vögel zum Beispiel auch auf dem Gartenzaun landen und dann zum Futterhaus wechseln, warum nicht auch mal eine Flugaufnahme probieren? Also da ist ganz viel möglich.
Wir haben uns was überlegt. Zusammen. Und zwar wollen wir euch, liebe Hörenden, motivieren, rauszugehen und einfach mal selbst vielleicht ein paar Fotos zu machen. Und wir möchten gemeinsam ein ja, wie nennen wir ihn? Chris Kauler reingezwitschert, Wintervogel-Fotowettbewerb, NABU. So ungefähr.
Können wir mal ein schönes Akronym uns suchen dafür.
Heißt, schickt uns gerne euer Winterfoto. Und zwar ist es egal, ob das jetzt der Vogel selbst ist. Man könnte nämlich auch zum Beispiel Spuren oder Schneeengel, finde ich auch total cool, wenn die Vögel auffliegen, dann gibt es so einen kleinen Vogelschneeengel. Also, all das könnt ihr einschicken. Voraussetzungen wären, dass das Foto dieses Jahr gemacht ist. Es gibt ein Foto pro Person. Was haben wir uns noch überlegt?
Auf jeden Fall, dass es von euch kommt, natürlich, das Foto.
Ein Sinneschluss haben wir uns festgelegt, den 11. Februar um 23.59 Uhr on point. Bis dahin könnt ihr uns die Fotos schicken. Das heißt, die nächste Folge, die rauskommt, da werden wir noch nicht die Gewinnerin oder den Gewinner bekannt geben, sondern erst bei der übernächsten, die dann am 29.02. rauskommt. So, wichtig ist natürlich, wie könnt ihr dieses Bild hochladen? Dafür seid ihr bei Instagram am besten aktiv oder kennt jemanden und postet das Foto und verlinkt, ganz wichtig, folgt dem NABU, das ist auch Voraussetzung, ja, muss man hier sagen, und setzt einen Hashtag, und zwar, was haben wir uns überlegt?
Zwitscherfoto.
Ja, genau.
Zusammengeschrieben, also Hashtag Zwitscherfoto.
Damit kriegen wir euer Bild, gucken das durch, Chris ist auch in der Jury, ich auch, Martin auch. Und die drei Besten kriegen auch einen kleinen Preis. Ja, das NABU-Vogelbuch wird verlost. Chris hat auch Bücher mitgebracht.
Ich lege auch noch was drauf, ja.
Chris legt auch noch einen drauf. Und wie ihr mitmachen könnt, werden wir euch nochmal ganz genau in den Shownotes erklären. Wie gesagt, hört auf jeden Fall, bei der übernächsten Folge wird es dann bekannt gegeben. Und wir können nur sagen, geht raus, probiert es mal aus, genießt es, die Wintervögel zu beobachten. Wir haben schon gehört, Finken sind super. Seid ihr vielleicht auch am Wasser, da bieten sich auch einige Motive. In der Stadt, haben wir gehört, ist ein super, super Ort. Und ich freue mich auf alle, die mitmachen. Ja, bin sehr gespannt.
Definitiv.
Ja. Noch ein Hinweis an alle. Es ist natürlich bei der Vogelfotografie wichtig. Stört die Vögel nicht. Gerade bei Schlafplätzen, Ruheplätzen. Im Winter ist Auffliegen sehr viel, bedeutet sehr viel Energieverlust, den der Vogel nicht über hat. Also achtet drauf, haltet Abstand, achtet auf die Signale der Vögel, betretet nicht irgendwelche Naturschutzgrenzen und verhaltet euch, also ein bisschen gesunden Menschenverstand dazu. Das ist Ehrensache, würde ich sagen.
Ja. Ganz klar.
Ah, wir können noch mal ganz kurz über den Titel der Folge reden. Da haben wir nämlich noch ein paar,
das ist nämlich auch immer ein spaßiger Teil, sich den Titel.
Ihr kriegt
es
gar nicht so mit, aber wir machen immer so total lustige Wortwitze mit den Titeln und mit dem Beschreibungstext, falls ihr das mal lesen wollt. Und es schafft es ja immer nur ein Titel und diesmal haben wir ein paar. Und ich lese mal vor und oder einzeln und wir können mal gucken, was euch so gefällt. Also, im Kasten. Klassiker.
Ja, ne? Klassiker.
Bietet sich aber auch für einen Nistkasten. Oder haben einen Nistkasten.
Haben wir noch nicht, nee.
Schnappschuss.
Ja.
Ja, Klassiker auch.
Solide.
Hoch die Hände, Offenblende. Ich glaube, das ist aber geklaut von jemandem bei Instagram.
Klingt auch ein bisschen nach Trinkspruch oder so.
Unser Podcast heißt reingezwitschert. Das ja, gut. Okay. Objektiv betrachtet.
Bisschen um die Ecke gedacht. Ganz gut.
Unterm Knie schneide nie.
Ja. Es gibt ja so ein paar Sprichwörter. Ich weiß nicht, ob ihr die so kennt. Sonne lacht, Blende 8 oder sowas.
Das ist ganz auch. Unterm Knie, muss man sagen, ist bei Vögelchen schwierig, weil der ist. Das Knie sieht man in der Regel nicht. Also
da kommt wieder der. Ne,
muss ich hier anmerken, fachlich, das ist im Vogel das Knie, was man sieht, was aussieht wie ein Knie, ist die Ferse. Ja, haben wir noch was? Neumotiv irrt. Okay, also wir hatten schon mal
wir wollten, gehen noch mal wir
wirklich
in uns.
Einen Kracher nach dem anderen hatten. Okay, so, ihr habt's gehört, wie ihr es machen sollt. Geht raus, genießt die Vögelchen draußen, folgt Chris Kauler auf Instagram. Und es gibt super viele schöne YouTube-Videos mit Anleitungen, mit tollen Motiven. Folgt natürlich uns, dem NABU. Und wir freuen uns sehr auf eure Bilder. Genießt, ja, habe ich eigentlich gerade schon gesagt, aber sage ich nochmal, genießt die Vögelchen im Winter. Und Chris, an dieser Stelle herzlichen Dank, dass du da warst, dass du uns hier deine Erfahrung geteilt hast. Wir können nur empfehlen, folgt Chris Kauler. Und wenn ihr schon dabei seid, auch Fabian Kau. Und schön, dass du da warst, wirklich.
Du kannst gerne noch da bleiben, ne? Und, ja. Aber wir danken dir sehr für deine, ja, dass du da warst.
Ich danke euch. Vielen, vielen Dank.
NABU-Gezwitscher.
Ja, vielleicht wisst ihr es, der Vogel des Jahres 2024 in Deutschland ist ja der Kiebitz. Dieses Modell, sag ich mal, diese Vogelwahl, gibt es nicht nur bei uns, sondern inzwischen auch in vielen anderen europäischen Ländern, aber auch darüber hinaus, zum Beispiel in Tansania. Und Tansania sucht jetzt den Vogel des Jahres für 2024.
Die Organisation, die dahinter steht, ist der BirdLife-Partner Nature Tansania. Und vier Vögel stehen zur Auswahl. Und zwar der Braunflügel-Mausvogel. Sehr schön, sehr alte Vogelgruppe übrigens, auch eine eigene, komplett eigene Familie. Mit so einer Haube, sieht ganz keck aus. Vogel Nummer 2, die Schleiereule, die kennen wir auch aus Deutschland. gibt es auf der ganzen Welt diverse Unterarten. Der Augurbussard, so ein hübscher, großer, schwarz-weißer Greifvogel. Oder der Sekretär. Ja, wir reden jetzt nicht von einem kleinen Tischchen, sondern ein wirklich faszinierender Greifvogel mit langen Beinen, langen Wimpern, einer kleinen Haube. Also wirklich unglaublicher Vogel. Tötet Schlangen mit Fußtritten, also faszinierend. Okay, das war jetzt nicht ganz objektiv dargestellt, aber zwischen den vier Vögeln könnt ihr wählen. Und den Link zur Abstimmung werden wir euch in die Shownotes packen. Und ja, der NABU ist da auch beteiligt mit dem Bundesfachausschuss Internationales. Betreuen wir auch unter anderem ein Gaia-Projekt in Afrika. Also wenn ihr mögt, macht mit und wir kommen zum Bird of the Day, meiner Lieblingskategorie.
Genau, den hast du ja heute auch ausgesucht.
Ja, ich spiele ihn ein.
Bevor wir verraten, fragen wir doch mal unseren Gast, der es wahrscheinlich schon weiß.
Der Seidenschwanz?
Ja, es ist der Seidenschwanz. Wir hoffen sehr, dass wir ihn nach der Aufnahme noch finden. Dieses trillernde, klingende Sirr ist von diesem seltenen Wintergast. Und der kommt manchmal invasionsartig in ganz kalten Wintern zu uns nach Deutschland. Brütet eigentlich in der Taiga von Skandinavien und von Russland. Und die besten Chancen für eine Beobachtung hat man im Nordosten Deutschlands, aber auch, ne, Berlin ist ja auch noch Osten, ist auch möglich. Ist nicht der Seidenschnabel, dabei gesagt. Und wie wir es jetzt schon traditionsmäßig eingeführt haben, gibt es ein kleines Kapitel auch dazu. Ich hole das NABU-Vogelbuch raus. Ich lese das Kapitel Starke Leber. Während der Brutzeit frisst der Seidenschwanz bevorzugt proteinreiche Insekten. Einen wichtigen Bestandteil seiner Nahrung im Winter machen Früchte, besonders Beeren, aus. Seine große und leistungsstarke Leber ermöglicht ihm, vergorene Beeren zu fressen, ohne betrunken zu werden. Bis zur doppelten Menge ihres Körpergewichtes können die eleganten Vögel dabei zu sich nehmen. Okay, ich würde sagen, wir lassen den Seidenschwanz mal unsere Folge ausklingen.
Mhm. Wir danken nochmal Chris, dass du zu Gast warst und uns Einblicke in deine Arbeit gegeben hast. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Abonniert uns.
Empfehlt uns weiter. Lasst uns eine Bewertung da.
Folgt uns.
Aktiviert das Glöckchen. Ja. Das wollte ich sagen. Schreibt uns Fragen, Kommentare gerne über vogelpodcast@nabu.de. Und ich würde sagen, bis bald.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Macht's gut.
Das war Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.